Espresso Pionorissimo. Das ist der Podcast der Cynthia Real Estate.
Mein Name ist Jochen Prinz.
Mein Name ist Ilka Grunewold.
Espresso Pionorissimo.
Belebend bahnbrechender Pioniergeist in knackiger Form.
Espresso Pionorissimo.
Freuen Sie sich auf neue Perspektiven, innovative Ideen und jede Menge interessante Gespräche.
Espresso Pionorissimo.
Hallo, ich freue mich sehr, dass Sie sich heute wieder Zeit für einen Espresso Pionorissimo genommen haben. Wir haben heute einen Gast aus den Niederlanden. Er ist als Unternehmensberater tätig und betreut derzeit einen Kunden, der einen für uns sehr interessanten Geschäftsansatz verfolgt. Product as a Service genannt. Jochen, steig doch hier gerne direkt ein und stell uns deinen Gast zunächst selber vor. Ich sag an dieser Stelle, gute Dag.
Ja, liebe Ilka, das mache ich total gerne. Ich habe bei mir hier heute René Sabelberg. Hallo René.
Hallo Jochen, guten Tag.
René, wir haben uns ja kennengelernt, weil ein guter gemeinsamer Freund und Geschäftspartner von uns, Heiko Kruckhöfer, aus dem Marketingbüro Z-Works uns entsprechend zusammengebracht hat. Und das hat er ursprünglich mit der Idee über Parkhäuser, weil er mir gesagt hat, dass du vor einigen Jahren als Berater die Kuhparkhäuser, die ja europaweit existieren, beraten hast. So, und dann hatten wir ein Vorgespräch vor ein, zwei Wochen und da sagtest du mir, ja, das mache ich ja jetzt aber schon seit einiger Zeit nicht mehr. Ich hätte eigentlich ein ganz anderes, viel spannenderes Thema, über das wir uns heute wirklich unterhalten. Und vielleicht kannst du selbst einmal noch mal ein paar Worte zu dir sagen und über welches Thema wir heute sprechen.
Ja, danke Jochen, vielen Dank für das gute Intro. Ja, das ist richtig. Ich kenne unseren gemeinsamen Bekannten, der Herr Kruckhöfer, kenne ich schon seit langem. Er hat, als ich damals beschäftigt gewesen bin als Marketing Manager bei Q-Park Deutschland, er hat mich als Agentur begleitet. Also ich habe das lange Zeit gemacht. Habe mich dann selbstständig gemacht und habe unter ungefähr 18 Jahre bis jetzt Interim Management und Beratung gemacht. Im Anfang sehr viel in Sachen Mobilität, also alles, was mit Parkhäusern zu tun hat. Und die letzten Jahre bin ich aber immer mehr umgestiegen auf Beratung in Sachen Digitalisierung und Innovation.
Was hast du da genau gemacht bei der Mobilität?
Also ich bin kein Berater in Verkehrskonzepte an sich, aber alles, was zu tun hat mit Shared Mobility, was im Moment mit auch im Parkhäusern ein ganz großes Thema ist, weil auch heutzutage werden Parkhäuser auch umgebaut nach Mobility Hubs, wo quasi Verkehrsmodalitäten aufeinandertreffen und dann Kunden intelligente Lösungen bieten, um von A nach B zu kommen.
Damit nicht mehr jeder sein eigenes Fahrzeug hat, sondern damit man sich als Gruppe von Menschen die unterschiedlichsten Fahrzeuge teilt, oder?
Ja, da kommt es eigentlich drauf hinaus. Also das wird natürlich auch getrieben aus der Automobilwelt, also die Autohersteller, die also in Richtung autonomes Fahren auch entwickeln und ihre Dienstleistungen auch immer mehr als Product as a Service, damit sind wir beim Thema von unserem heutigen Gespräch. Also die Automobilwelt geht auch immer mehr nach ihre Produkte als Dienstleistung anzubieten und die Dienstleistung übersetzt sich da quasi in Mobilität. Und das ist, also Autohersteller verleasen Autos, aber bieten im Zusammenhang damit auch zum Beispiel Parken an, aber auch andere Modalitäten, wie zum Beispiel in Niederlande hat der Importeur von der Volkswagen Audi Gruppe bietet zum Beispiel Konzepte an, die haben auch Gazelle Fahrräder übernommen und bieten quasi das ein Fahrzeug an, Shared Mobility in Zusammenhang mit zum Beispiel Fahrräder.
Ja.
Fahrradsharing.
Also um insgesamt so auch die letzte Meile möglicherweise dann mit dem Fahrrad zurückzulegen?
Ja, auch. Aber auch in Zusammenhang mit Real Estate Branche. Also in Holland haben wir große, das wird in Deutschland glaube ich nicht anders sein, große Knappheit an also Raum und Wohnungen.
Ja.
Und dieser Importeur von VAG hat quasi Konzepte entwickelt, wo Gebäude entwickelt werden, wo man zum Beispiel weniger Parkplätze anbietet. Aber das zum Beispiel macht mit Shared Mobility. Also wenn man ein Apartment mietet oder kauft, bekommt man dann ein Shared Mobility Konzept mit einem Fahrzeug und auch zum Beispiel Fahrräder angeboten.
Product as a Service habe ich schon mal gehört in einem anderen Zusammenhang, als wir den heute, glaube ich, diskutieren werden. Und zwar tatsächlich von einem Kollegen von mir, der gesagt hat, das kann auch so funktionieren, dass du dir zum Beispiel ein Auto kaufst, so mit einer geringen Ausstattung, so, weil du sagst, so, das ist eigentlich das Fahrzeug, was ich nehme, um jeden Tag damit meine Standardwege zu fahren. So, und wenn du dann mal so richtig angeben willst, so, dann lässt du dir über einen Service einfach mehr Hubraum freischalten, weil die Fahrzeuge eigentlich alle gleich, also von der Motorisierung stark sind und dann halt entsprechend runtergedrosselt werden. So, und wenn du dann sagen willst, so, jetzt möchte ich auch mal richtig Gas unter der Haube haben für einen Tag, dann kannst du das als Service dazu buchen. Aber machst das eben nur so eventweise, ne? Oder du sagst, jetzt fahre ich in Skiurlaub und dann kriege ich sozusagen zur Miete die Winterreifen mit den Spikes oder was weiß ich. Also so, wie du das dann brauchst.
Ja, solche Konzepte werden auch tatsächlich angedacht. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob sie schon umgesetzt werden, aber man bekommt ja kein Fahrzeug, man kauft quasi Mobilität.
Genau, man kauft Mobilität und man kauft halt unterschiedliche Mobilität und man kauft eigentlich nur Wegstrecken ein und nicht das Fahrzeug an sich.
Richtig.
Also so habe ich das ganze Geschäftsmodell verstanden. Aber bei dir geht es ja jetzt um, wie ich aus dem Vorgespräch verstanden hatte, eher um Bauunternehmen, die du berätst oder die Firma berät, bei der du da jetzt gerade tätig bist. Und es geht auch um Betriebseinrichtungen, technische Gebäudeausstattung, Fassaden. Was macht ihr denn da ganz genau jetzt gerade?
Ja, es ist also der Ansatz ist so, dass also es gibt zwei Treiber in der Real Estate Branche. Also auch da schlägt die Digitalisierung zu. Es wird immer mehr sicher in kommerzielle Real Estate werden Daten auch immer wichtiger. Und das zweite ist natürlich die Circularity. Wie sagt man das in Deutsch? Die Nachhaltigkeit wird immer wichtiger. Und das kann man mit Product-as-a-Service-Konzepte kann man an beide Aspekte arbeiten. Das heißt, dass zum Beispiel ein Bauunternehmer kann hingehen und sagen, ich möchte nicht nur ein Gebäude konstruieren für meinen Kunde, nicht nur das Gebäude bauen und verkaufen, sondern mein Geschäftsmodell über die ganze Lebenszeit des Gebäudes erweitern. Das bedeutet, dass ich vom Ansatz her, vom Design vom Gebäude, das nachhaltiger gestalten kann. Und wenn das Gebäude nicht veräußert wird als solches, dann ist der Bauunternehmer, weil er ja die Verantwortung dafür hält, auch daran interessiert, dass das Gebäude wirtschaftlicher betrieben werden kann.
Ja, verstehe. Heißt das, ich habe als Bauunternehmer möglicherweise nicht so hohe Kosten, weil ihr sozusagen die Gewerke dann entsprechend übernehmt? Also übernehmt ihr denn die Heizung oder die Photovoltaikanlage oder die Wärmepumpe auf eure Kosten und stellt die quasi zur Miete zur Verfügung, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Es ist so, dass natürlich, also was ich gerade geschildert habe, ist die ultimative Variante, dass man ein ganzes Gebäude als Service anbietet, dass ein Gebäude als Dienstleistung anbietet. Man kann aber auch hingehen und sagen, ich mache erstmal die technische Anlagen, biete ich als Service an.
Ja, bei dem ganzen Gebäude habe ich noch nicht verstanden, was ist der Unterschied zur normalen Miete? Also wenn ich jetzt Bauunternehmer bin, könnte ich auch sagen, ich baue ein Gebäude so wie ich es brauche, so, und dann vermiete ich das an Mieter, so, und dann nehme ich eine Miete. Jetzt habe ich noch nicht verstanden, wie da der Unterschied zu Product as a Service ist beim ganzen Gebäude. Bei den einzelnen Komponenten könnte ich es mir jetzt leichter vorstellen.
Ja, das Mietmodell ist natürlich immer noch ein transaktionelles Modell aus der Hinsicht, dass es immer noch quasi mit jemand kauft das Gebäude, ja?
Ja.
Und vermietet es halt dann, so wie es ist. Und der Mieter zahlt dann die Heizung etc. Und das ist natürlich ein anderes Modell, als wenn ich hingehe, dass der zum Beispiel der Anlage, die Heizungsanlage bleibt Eigentum von dem Anlagenhersteller.
Ja.
Und zum Beispiel die Beleuchtung, Armaturen zum Beispiel, bleiben Eigentümer von dem Anbieter. So, und er trägt dann die Verantwortung dafür, dass die Verfügbarkeit da ist.
Okay. Ja,
oder dass zum Beispiel das zu, dass ein gewisses Lumen zur Verfügung gestellt wird an Licht. Oder dass zum Beispiel Wärme zur Verfügung gestellt wird zu gewissen Konditionen, zum Beispiel Verbrauchswerte. Und das ist was ganz was anderes als nur rein ein Gebäude vermieten oder mieten.
Okay, das heißt, das ist ein ganz tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Das ist also nicht ein Leasingmodell, wo ihr sozusagen die Bauteile übernehmt oder das Unternehmen, wo du beschäftigt bist, die Bauteile, sondern ist tatsächlich der Hersteller, der seine technischen Gebäudeausstattungsteile sozusagen selber behält und die dann vermietet.
Ja, das ist der Grundsatz von Product as a Service, ist, dass die Transaktion ist nicht ein Verkaufsmodell. Das Asset, zum Beispiel eine Lichtanlage oder eine Heizungsanlage, bleibt im Eigentum des Herstellers.
Ja.
Und der Kunde kauft die Funktionalität. Wie zum Beispiel, wie gerade im Beispiel Automobilität genannt. Ich kaufe nicht das Auto, sondern der Autohersteller bietet mir Mobilität. Ich kann mich bewegen von A nach B.
Ich bezahle die Fahrt, die Strecke.
Ich zahle für, also es gibt verschiedene Modelle. Die einfachste Art von Product as a Service ist eigentlich das, was wir früher kannten. Man kauft ein Produkt mit einem Servicevertrag. Das ist die einfachste Variante. Die nächste Variante ist, ich kaufe das Produkt nicht mehr. Das Produkt bleibt im Eigentum des Herstellers. Und ich zahle für die
Nutzung.
Verfügbarkeit,
ja.
Oder die Nutzung. Und die ultimative Variante ist, dass ich zahle für eine Leistung. Ich zahle letztendlich, ich habe einen Performance, einen Leistungsvertrag mit dem Anbieter, dass der Anbieter mir sagt, okay, ich garantiere, dass zum Beispiel Licht zu 99,8% immer verfügbar ist in einer gewissen Qualität.
Okay, und wenn das nicht so ist, dann kann ich Schadensersatz verlangen?
Richtig. Das ist die schwierigste Variante, um das zu bringen. Also es gibt also meistens ist es so, dass Firmen, die anfangen mit Product as a Service, was ziemlich heftigen Impact auf das Geschäftsmodell hat, weil es ein total anderes Vorgehen ist, als Produkte zu verkaufen. Quasi das alte Take the Money and Run Prinzip. Ja, wenn ich die Verantwortung übernehme für das Produkt bis End of Life Cycle und sogar darüber hinaus, dass ich das Produkt nachher auch entsorge oder quasi refurbische, das ist ein ganz anderes Geschäftsmodell.
Ja, ich finde, das hat ja sehr viel Charme, also eigentlich für den Hersteller wahrscheinlich, weil er zum einen seinen Absatz sichert, aber zum anderen eben auch sein Produkt vielleicht besser durchdenkt, wenn man in Richtung Kreislaufwirtschaft geht. Ne? Wenn ich jetzt vielleicht baue ich dann ein besseres Produkt, was länger hält, oder ein Produkt, wo ich die Komponenten hinterher wiederverwenden kann, um damit ein neues Produkt zu erschaffen.
Das ist absolut richtig. Das ist auch also das Charmante an dem ganzen Prinzip, ist, dass es halt viel nachhaltiger ist. Man braucht generell weniger Materialien, weil man das Produkt besser designt. Da ich auch die Verantwortung für das Produkt über den ganzen Lebenszyklus übernehme, bin ich als Hersteller daran interessiert, dass das Produkt auch lange, lange hält.
Und ich habe dadurch natürlich auch eine sehr langfristige Kundenbindung, ne? Weil ich ja ihm den Service bereitstelle und nicht das Produkt.
Also aus der betriebswirtschaftlichen Seite ist es tatsächlich so, dass also ein großer Vorteil ist, dass ich ein sehr intimes Verhältnis mit meinem Kunden bekomme, was für Wettbewerber sehr schwierig ist einzubrechen. Das ist ein großer Vorteil. Also ich bin weniger angreifbar im Wettbewerb. Ich binde den Kunden sehr lange an mir. Und ein nicht zu unterschätzendes Vorteil ist, dass ich also sehr stabile Einkünfte kreiere.
Als Hersteller von einem Gewerk.
Ich weiß ja genau, wie ich je nach die Lebensdauer von einem Produkt, sagen wir mal 10 Jahre,
Ja.
Ja, weiß ich über die nächsten 10 Jahre genau, was meine Einkünfte sind von einem Kunden.
Ja.
Und es bietet mir natürlich auch viele Chancen, um über diesen Zeitraum den Kunden auch noch andere Dienstleistungen zu verkaufen.
Gut, aber auf der anderen Seite habe ich, okay, ich habe natürlich den Kunden, der den Vorteil hat, dass er nicht so viel Kapital aufbringen muss für das Produkt, für das Gewerk, die Wärmepumpe oder die Photovoltaikanlage muss er jetzt nicht auf einen Schlag bezahlen, aber er mietet sich ja den Service, also hat quasi laufende Ausgaben, also schont die Liquidität. Aber auf der anderen Seite für den Hersteller vielleicht auch wieder nachteilig, er bekommt ja nicht auf einen Schlag sozusagen sein Geld. Ne? Er hat ja produziert, also er geht erstmal in Vorleistung mit dem Produkt und macht dann eine langfristige Nutzbarkeit möglich über die monatlichen oder quartalsweisen Mietabschläge.
Ja, das ist natürlich richtig. Also damit kämpfen auch viele Anbieter, aber mittlerweile hat es da natürlich auch Lösungen gegeben. Also in den meisten Fällen funktioniert das so, dass das Produkt quasi veräußert wird über ein finanzielles Konstrukt. Also quasi eine Bank oder eine Leasinggesellschaft kauft das Produkt quasi von dem Hersteller. Also quasi der Hersteller bekommt sein Geld, als ob er das Produkt normal verkauft hätte. Ja, und die Revenues gehen dann über die Jahre hinein,
ja,
und werden natürlich auch über den finanziellen Dienstleister, der bekommt dann natürlich auch eine Zahlung davon.
Okay, das heißt, im Prinzip ändert es sich nicht so sehr, weil es doch ein bisschen wieder in den Leasing-Bereich reingeht. Und ich bekomme als Hersteller doch mein Geld in voller Höhe, bekomme aber noch zusätzlich laufende Erträge oder gehen die dann an die Leasinggesellschaft alleine?
Nee, das ist natürlich nicht nur an die Leasinggesellschaft, so ist es nicht. Man muss dann trennen, was das, also das reine Produkt. Mhm. Und die Dienstleistungen, die der Hersteller erbringt während der Laufzeit, das ist natürlich, das sind ja quasi, das sind Arbeitskosten, ja, also Stunden.
Also Wartung der Anlagen und so weiter, Austausch der Glühbirnen.
Zum Beispiel, es können auch Daten sein, wo der Hersteller Geld mit verdient. Also es ist nicht nur das, aber es ist natürlich es ist nicht tragbar, wenn ein Hersteller viele Produkte verkauft und die in seiner eigenen Bilanz erscheinen. Das geht halt nicht. Also das wird viel zu teuer. Also deshalb werden diese Konstrukte aufgebaut. Also die finanzielle Welt, zum Beispiel in Niederlanden, sind die Banken, ja, die ziehen damit an einem Strang.
Ja.
Und auch für Banken ist es ein großes Umdenken, weil da die Banken, die haben ihre Prozeduren, wie die an Sachen rangehen und wie die Risiken bewerten. Und das Product-as-a-Service-Modell passt halt nicht in diesem Raster.
Ja, dann ist es eher das, dass es prozessuale sozusagen genau, noch nicht nachgezogen ist zu dem Produkt, weil das Produkt eher innovativ ist und es dafür halt keinen Standardprozess gibt. Ne? Und dann.
Das ist eher das Problem. Aber es ist jetzt so, dass zum Beispiel in Niederlanden sind verschiedene Banken, wie zum Beispiel ABN AMRO Bank, die ziemlich, ziemlich weit damit ist, auch eine eigene Abteilung gegründet hat, die speziell auf diese Art von Geschäfte ausgerichtet ist.
Ja, und wie ist das Potenzial? Also in den Niederlanden, sagst du, habt ihr damit jetzt schon ganz gute Erfolge. Wie würdest du das für Deutschland einschätzen?
Ja, ich denke, dass in Deutschland das eigentlich das Gleiche ist, obwohl ich muss es ein bisschen nuancieren, was du sagst, also ganz gute Erfolge. Es steht noch sehr in den Kinderschuhen.
Okay, aber ich finde tatsächlich die Niederlande, also wir sitzen ja sozusagen an der Grenze oder wir sind ja quasi Nachbarn mit Mülheim an der Ruhr beziehungsweise Monheim am Rhein und du wohnst ja in der Nähe von Aachen. Und wenn ich mal in die Niederlande rüberfahre, denke ich immer, wow, seid ihr fortschrittlich im Vergleich zu uns. Also so allein was auch ESG-Themen, grüne Themen, Nachhaltigkeitsthemen angeht, da denke ich immer, die Niederländer, die sind gefühlt schon 3 Jahre voraus.
Ja, wir sind vielleicht, ich finde das sehr gefährlich, um solche, das ist immer, auf der anderen Seite ist das Gras immer grüner.
Ja, vielleicht ist das so.
Wir Niederländer schauen immer ganz neidisch auf die deutsche Wirtschaft, sicher die letzten 10, 15 Jahre, wie gut es immer gegangen ist bei euch. Und bei uns geht es mittlerweile auch sehr gut. Ja. Aber es hat eine Zeit gegeben, da habt ihr mit Sicherheit die Nase vorn gehabt. Aber es ist richtig. Wir sind grundsätzlich, glaube ich, dass wir vielleicht ein bisschen innovativer sind, weil wir ein relativ kleines Land sind.
Ja, schneller in der Umsetzung, nicht so viele Hürden, nicht so viele Verordnungen. Also ich glaube einfach, Tempo ist da das Thema, ne? Was Innovationskraft angeht in der Umsetzung.
Ja, ich glaube eher, dass mehr an Zusammenarbeit ist. Typisch für Holland ist, dass wir haben das sogenannte Poldermodell. Das ist aus der Geschichte entstanden, weil wir aus Wasser Land gemacht haben. Und da war es notwendig, dass wir viel miteinander überlegt haben, wie wir Sachen lösen. Und das prägt unser Land ein bisschen, dass wir sehr viel überlegen. Also es gibt sehr gute Strukturen, wie Firmen miteinander zusammenarbeiten. Und das ist in Deutschland, denke ich, auch. Aber vielleicht hier sind wir vielleicht ein Tick schneller. Aber
ja.
So groß sind die Unterschiede, glaube ich, nicht.
So, aber du sagst, das Produkt steckt bei euch auch noch in den Kinderschuhen. Und wie schätzt du das insgesamt ein für die Niederlande und für Deutschland? Wird das sozusagen das bisherige Modell so perspektivisch in den nächsten 10, 20 Jahren ersetzen? Oder ist es im Prinzip eine zusätzliche Spielvariante, die interessant sein kann? Wie schätzt du das ein?
Ich glaube, dass es sehr wachsen wird, aus dem Prinzip hinaus, dass wir also was machen. Also wir müssen an Nachhaltigkeit arbeiten, und auch der Mindset von Leuten geht immer mehr Richtung Sharing und weniger nach Besitz. Also
ja.
Ich bin jetzt schon etwas älter. Aber ich glaube, die junge Generation ist nicht mehr so wie wir geprägt durch Besitz, sondern denken viel mehr in Richtung von Nutzen und Funktionalität.
Ja, das nehme ich tatsächlich auch wahr. Also ich brauche hier nur in die Nachbarschaft gucken. Also früher war das ja üblich, dass jeder Erwachsene ein Auto gefahren hat. Gibt einige unserer Nachbarn, die sagen, uns reicht eins. Sobald wir, der eine von uns, der arbeitet in Monheim und der andere in, Hilden oder so, und es reicht dann ein Fahrzeug, weil der in Monheim arbeitet, da wo ich jetzt auch wohne, kann die Sachen auch mit dem Fahrrad oder zu Fuß erledigen oder mit dem Bus. So, der braucht kein zweites Fahrzeug. Und das sind ja auch schon so kleine Ansätze, aber auch dieses Teilen von Dingen oder sich die Dinge dann zu holen, wenn ich sie brauche, aber nicht immer verfügbar zu haben. Das ist eine Tendenz, die nämlich in Deutschland auch gerade bei jungen Generationen sehr stark war. Also viel miteinander zu teilen und nicht mehr so sehr ich, sondern es geht mehr auf, was können wir gemeinsam erreichen, um den Planeten zu retten.
Ja, das sehe ich auch. Also wenn es jetzt konkret über Real Estate geht, dann glaube ich, dass es sich auch durchsetzen wird. Es wird nicht komplett das normale Geschäftsmodell ersetzen. Das glaube ich wohl eher nicht. Das wird seine Zeit dauern. Aber ich denke, dass Firmen, das sieht man jetzt auch, es gibt schon einen Unterschied von welcher Art von Kunden das man hat. Wenn man sieht, Kunden, die quasi familiäre Betriebe, die haben ein anderes Verhältnis zu Besitz als zum Beispiel Firmen, die mit Aktionäre, die sind viel weniger orientiert auf Besitz. Familienunternehmen zum Beispiel, die sehen sichere mittelständische Unternehmen, sehen Gebäude auch als Aufbau von Vermögen.
Ja.
Aber Firmen, womit ich rede, die quasi aktionär getrieben sind, mit einem Management geführt, die sehen das ganz anders. Die sagen, okay, wir sehen Gebäude als, die bieten Funktionalität. Und wir möchten gerne Lösungen haben. Und wenn wir so eine Lösung bekommen können, die bessere Dienstleistung liefert, mit einer hohen konstanten Qualität. Und ich muss mich da selber nicht drum kümmern, weil es einfach vertraglich gesichert ist und auch gut gemacht wird, dann ist mir das viel lieber, als wenn ich selber die Verantwortung für alles habe und alles selber koordinieren muss.
Ja, und den Gärtner für den Grünschnitt beauftragen muss und immer gucken muss, dass ich nach dem neuesten Stand der Technik mein Gebäude ausgerichtet habe und alle gesetzlichen Vorgaben erfüllt habe und die Betreiberverantwortung in Deutschland sicherstellen kann und. Also da hängt ja immer viel dran als Gebäudeeigentümer und so kann ich mir durchaus vorstellen, dass das für gerade Aktienunternehmen ein interessantes Modell sein kann, weil man dann eben die Real Estates nicht auf die Bilanz nehmen muss, ne?
Ja, man muss es auch nicht verantworten. Es ist quasi, man bekommt rein die Funktionalität zum Beispiel und man bekommt auch bessere Werte. Also es zeigt sich das zum Beispiel bei Heizungsanlagen, da wo Heizungsanlagen verkauft werden und der Kunde dann selber die Wartung und so übernehmen muss, dann wird so eine Heizungsanlage wird installiert und die Werte werden meistens so eingestellt von dem Lieferanten, dass die eher darauf ausgerichtet sind, dass der Kunde keine Probleme bekommt, als dass die Geräte so eingestellt werden, dass der Kunde einen guten Verbrauchswert bekommt und weniger Energie verbraucht. Ja, also das ist, was ich soeben sagte, das ist take the money and run. Ja? Ich verkaufe etwas und meine nächste Aufgabe ist, den nächsten Kunden zu suchen, den ich das wieder eine Heizungsanlage verkaufen kann. Und ich möchte, ich habe vielleicht noch einen Servicevertrag mit dem Kunden, aber da bin ich auch daran interessiert, dass ich da so wenig wie möglich auftauchen muss. Also ich stelle die Werte so ein, dass der Kunde sich nicht beklagt, dass es immer schön warm ist. Aber es bedeutet nicht unbedingt, dass der Kunde da einen günstigen Energieverbrauch hat.
Ja, und ich bin natürlich auch vorbereitet, besser vorbereitet als Hersteller, weil ich weiß, meine Anlage hat vielleicht eine Haltedauer von 10, 15 Jahren. Und dann weiß ich, ich habe eigentlich in 15 Jahren wieder einen Auftrag sichern, kann wieder eine neue Anlage herstellen.
Ja.
Möglicherweise mit Bauteilen aus dem alten Produkt.
Es ist auch günstiger für einen Kunde, weil natürlich auch in eine Kalkulation von Product as a Service ist auch der Restwert von Anlagen wird mitverwertet. Sagen wir mal, wenn eine Anlage End of Life Cycle noch 20 oder 15% wert ist, dann wird das mit einkalkuliert in den Servicevertrag. Also in dem Product as a Service Vertrag, nenne ich es jetzt mal pauschal. Wenn ich ein Produkt kaufe, ja, dann muss ich vielleicht noch zahlen, damit ich die alte Anlage irgendwie loswerde oder entsorgen muss.
Ja.
Ich bin ja als Kunde nicht imstande, um da einen Secondhand-Markt noch für so eine Anlage zu bedienen.
Ja, also ich finde tatsächlich, dass es ein sehr sinnvolles Produkt ist, was der Markt sicherlich braucht. Ich habe ein bisschen Zweifel, dass ich das so zu 100% durchsetze, aber ich glaube schon, dass das eine gute Variante ist, um eben Liquidität zu schonen bei den Unternehmen. Hängt natürlich viel ab von der Miete. Was ist jetzt die Service-Miete? Also ist vielleicht auch ein bisschen Rechenspiel. Aber ich kann natürlich auch die Verantwortung da entsprechend für die Wartung der Anlage und das Betreiben der Anlage, das kann ich natürlich dadurch auch ganz gut auslagern. Also ich finde das Produkt tatsächlich sehr interessant.
Aber es ist nicht einfach. Ich meine, lass mal so sagen, es gibt viele Firmen, die damit angefangen haben und die es unheimlich schwierig finden, um es durchzusetzen, weil das Geschäftsmodell innerhalb der Firma muss ganz anders funktionieren. Weil wenn ich ein Produkt verkaufe, dann habe ich das einmal gemacht. Aber wenn ich in eine langfristige Beziehung mit einem Kunde eingehe, dann muss ich meine Firma auch darauf einstellen, um das auch tatsächlich zu leisten.
Ja, genau. Ich muss natürlich den Service auch bieten können. Ne?
Ja.
Ich muss nicht nur die Fähigkeit haben, ein Produkt herzustellen, sondern ich muss auch den Service hinten raus liefern können. Und wenn ich da natürlich keine geeigneten Menschen für habe, die das gut machen, dann werde ich wahrscheinlich eine Bauchlandung erleiden damit.
Ja, dann kann ich potenziell, wird das sehr schwierig. Andererseits ist natürlich auch im Frontend vom Geschäftsmodell, also die Kundenseite, muss ich natürlich auch ganz anders vorgehen. Denn ich verkaufe ja nicht ein Produkt einmal, sondern ich muss den Kunden ja dazu verführen, eine langfristige Beziehung mit mir einzugehen.
Ja.
Und das ist natürlich, das ist für den Kunden auch schwieriger. Ich muss den Kunden auch mal auch davon überzeugen, dass es günstiger ist. Und das ist auch nicht immer einfach.
Ja, dass es günstiger ist und dass ich vor allem verlässlich bin, ne? Dass wenn ich die 98,8% zugesagt habe, dass es auch so sein wird und nicht in dem Fall ich im ersten Monat schon Schiffbruch erleide, weil die Lampen alle aus sind
Richtig.
und
Also,
keiner kommt vorbei, um sie zu tauschen oder
ja,
um den Fehler zu beheben.
das ist richtig. Und für den meisten Kunden erscheint ein Product as a Service erstmal teurer. Das kommt dadurch, dass der also in so einem Preisangebot stecken natürlich auch viele Sachen, Kosten, die der Kunde sich beim Kauf eigentlich gar nicht bewusst war, dass er die überhaupt hat. Denn oft wird es auch nicht nachgehalten. Im mittelständischen Unternehmen sind viele verborgene Kosten, die gar nicht zum Beispiel einer Heizungsanlage zugewiesen werden, sind gar nicht sichtbar. Aber mit dem Product as a Service sieht der Kunde natürlich, er bezahlt für die Dienstleistung und da sind alle Kosten drin. Und das ist erstmal für den Kunde wundert er sich, mein Gott, ja, es ist wie mit einem Auto. Wenn ich ein Auto, ein Operational Lease für ein Auto nehme und ich habe 20 Jahre lang einen privaten Auto gefahren, dann erscheinen mir die Kosten auch sehr hoch
Ja,
am Anfang.
das verstehe ich alles. Ich glaube, es kommt halt auf die Transparenz der Kosten an und natürlich, wie sehr ich mir das selber bewusst mache, was alles an der Anschaffung hängt. Aber tatsächlich gibt es halt viele versteckte Kosten, die man immer beachten muss, wenn man sich was anschafft, ne? Wenn ich einen Fernseher kaufe, dann habe ich auch nicht nur die Kosten für den Fernseher, sondern ich muss den ja betreiben. Mit Strom, dann habe ich Stromkosten, die da entstehen. So, und kann ich ja nicht sagen, ich habe keine Stromkosten gehabt.
Nein.
So, also eigentlich müsste ich ja mit dem Kauf des Fernsehers sagen, ich habe noch 25 € pro Jahr an Stromkosten.
Ja, aber interessant, dass du es nennst. Das Beispiel ist eigentlich, wenn man sich anschaut, wie die Entwicklung sein wird, dann sieht man jetzt erstmal, dass also wenn man von einem Bauunternehmen ausgeht, ja, also die sowas anbieten wollen, dann ist das Erste, die usual suspects, für so eine Sache, sind quasi mehr die technische Anlagen. Die eignen sich dafür am meisten. Es gibt auch zum Beispiel Firmen, die zum Beispiel eine Fassade as a Service anbieten. Aber solche Sachen, die also die Struktur des Gebäudes betreffen, also alles, was aus Beton ist oder aus Stein und so, das eignet sich eigentlich weniger für so ein Product as a Service. Also alles, was technisch ist, was Wartung braucht, das ist interessant. Aber es kann auch sein, wie zum Beispiel Möbel, ja, Küchenanlagen. IKEA denkt zum Beispiel darüber nach, zum Beispiel Küchen as a Service anzubieten.
Ja, aber bei IKEA würde das ja auch reinpassen. Die haben ja, ich weiß nicht, ob sie es noch haben, aber sie hatten ja eine ganze Zeit lang so eine lebenslange Garantie für ihre Produkte ausgesprochen. So, und das geht ja schon in die Richtung, ne? Wenn ich garantiere, dass mein Produkt ein Leben lang hält.
Ja, also die sind jetzt auch dabei, jetzt refurbished. Also, dass sie ihre Produkte zurücknehmen und also ich weiß nicht, wie weit es gediehen ist, aber ich weiß, dass die daran arbeiten, um ihre Produkte ein zweites Leben zu geben.
Ja, also ich glaube, das sind alles richtige und wichtige Schritte, weil sie eben auf das Thema Kreislaufwirtschaft einzahlen und dabei helfen, weniger Ressourcen zu verschwenden, also neuere Ressourcen, von denen es ja nur begrenzt welche gibt.
Ja, aber im Real Estate ist es tatsächlich so, dass die technischen Anlagen sind am ehesten in the picture, um sowas umzusetzen. Also aber Möbel, Einrichtungen und so weiter geht auch. Es gibt auch schon Konzepte für Flooring as a Service, also Bodenbeläge und so. Das wird auch schon angedacht. Gibt schon Anbieter, die das machen. Aber es ist ganz spannend für ein Bauunternehmen, um solche verschiedene Dienstleistungen unter einem Hut zu bekommen. Das ist, glaube ich, der spannendste Aspekt für ein Bauunternehmen.
Inwiefern bekommt er das damit?
Wenn man sowas umsetzt, kann man sagen, okay, ich mache das scheibchenweise. Aber interessant wird es natürlich, wenn man das quasi als One-Stop-Shop anbietet. Aber das ist natürlich eine Herausforderung. Es ist eine doppelte Herausforderung. Erstmal, um das Geschäftsmodell umzustellen nach dieser Dienstleistung über Jahrzehnte hinweg. Aber dann auch noch das Zusammen, also man kann es, ein Bauunternehmen wird ja kein Experte in Heizungsanlagen oder Licht- oder Solartechnik oder was ich alles andenken kann. Das werden die ja nicht, da brauchen die auch Experten, wo die mit zusammenarbeiten.
Ja.
Und diese Dienstleistung quasi zusammen unter einem Hut zu bringen und ein ganzheitliches Konzept daraus zu machen, das ist schon ein Ding. Also das ist nicht einfach.
Ja, absolut. Ich habe einen Freund von mir, der ist Bauträger und der hat mir auch gesagt, hier bei seinem aktuellen Bau hat er einen Energieberater an Bord. Er hat einen TGA, also technische Gebäudeausstattung, Planer am Start und er hat noch diverse Sanitärunternehmen am Start und alle müssen zusammenwirken, um eben Wärmepumpe, Photovoltaikanlagen und andere dringende Dachbegrünung etc. pp., Mobilität, Ladesäulen, Ladeinfrastruktur in das Mehrfamilienhaus einzubringen, weil dieses Wissen gar nicht mehr bei einer Person sein kann. Also das scheint so komplex zu sein, da eine vernünftige Struktur einzubauen in die Häuser, dass es einfach viele, viele Leute braucht, die da zusammenwirken müssen und zusammendenken müssen. Und das, lieber René, habe ich jetzt hier in dem Podcast gelernt. Da können wir in die Niederlande gucken, weil ihr das gemeinsam erfolgreich seit Jahrhunderten praktiziert. Und die Zeit ist auch schon sehr fortgeschritten. Ich fand das tatsächlich ein sehr spannendes Gespräch mit dir, weil es einfach mal eine ganz andere Innovation oder eine ganz andere Blickrichtung ist, wie man das Geschäftsmodell auch verstehen kann. Deshalb danke ich dir ganz, ganz herzlich für dein Kommen und deinen Beitrag. Das war ein schönes Gespräch. Ich hoffe, du hattest auch Spaß.
Ja, war lustig. Danke.
Und insofern sage ich an unsere Hörerinnen und Hörer, wie immer, bis ganz bald.
Wie hat es Ihnen gefallen? Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast? Dann freuen wir uns auf Ihr Feedback. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an podcast@cynthia.de. Espresso Pionorissimo. Weitere Infos finden Sie entweder in unseren Shownotes oder auf www.cynthia.de/podcast. Bis bald!